Wir wissen, dass wir was verändern müssen. Und nicht zu verändern, wird diejenigen, die jetzt das Gefühl haben, belastet zu werden, noch viel stärker belasten in der Zukunft.
Und deshalb, man überzeugt am besten durch gute Angebote, für die die politischen Weichen gestellt werden müssen, buchstäblich.
Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability in Potsdam. In Kooperation mit dem Centre Marc Bloch und mit dem Programm Factory Viscom.
In dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, kann Demokratie Nachhaltigkeit und kann sie die Transformation zu einer generationengerechten Gesellschaft? Mein Name ist Julia Fissmann, Wissenschaftsjournalistin, und ich beschäftige mich mit Klimawandel und dem Verlust der Biodiversität und den Folgen für unser Zusammenleben. Wir wissen, dass wir etwas ändern müssen, wenn wir weiter auf diesem Planeten leben wollen. Wir, das ist die Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft. Zusammen sind wir gefragt und gefordert. Deshalb spreche ich mit einer renommierten Nachhaltigkeitsforscherin und mit einem Experten für Klimaschutz und Energiewende aus der Politik. Aus der Wissenschaft ist bei uns Professor Dr. Doris Fuchs, Direktorin am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Sie sind Politikwissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Entwicklung an der Universität Münster. Dort sind Sie auch Mitglied des Direktoriums des Zentrums für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung und deshalb genau die Richtige für die Frage, ob Demokratie Nachhaltigkeit kann. Aus der Politik bei uns ist Andreas Jung, Klima- und energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Sie sind Rechtsanwalt und seit 2005 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Konstanz am Bodensee. Sehr schön, da war ich letzten Sommer. Und Sie sind auch Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg. Finde ich auch wichtig zu erwähnen, weil ich glaube, dass das Regionale und das regionale Mitwirken natürlich bei dem Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsstrategie sehr wichtig ist. Insgesamt ist das natürlich ein ganz großes Thema. Ich würde gerne mit vielleicht einem kleinen Beispiel einsteigen. Herr Jung, als derjenige, der in der CDU-CSU-Fraktion für Klimapolitik steht, wie überzeugen Sie denn BürgerInnen, WählerInnen von der Notwendigkeit für Nachhaltigkeit? Zum Beispiel ganz konkret, kein SUV zu kaufen, dafür vielleicht eher mit dem Fahrrad zu fahren.
Ich glaube, die Bürger sind schon überzeugt von der Notwendigkeit, dass man sich nachhaltig verhält, dass man was für den Klimaschutz tut. Sie wollen nur wissen, wie es denn auch genau gehen kann. Und mit dem Fahrrad fahren sicherlich viele gerne, aber bei weiteren Distanzen ist es schwierig. Und deshalb ist eine Frage der Angebote. Wenn die Angebote gut sind bei Bus und Bahn und auf der Schiene für öffentliche Verkehre, dann werden sie genutzt. Und deshalb, man überzeugt am besten durch gute Angebote, für die die politischen Weichen gestellt werden müssen, buchstäblich.
Mhm. Frau Fuchs, nicht das Wissen ist das Problem, sondern die Umsetzung für die Akzeptanz geeigneter Maßnahmen. Jetzt hat Herr Jung gerade erwähnt, dass Anreize auch wichtig sind, also dass, wie gesagt, das Wissen und die Akzeptanz eigentlich da ist. Sehen Sie das auch so? Also sind wir als Gesellschaft mit Politik und Wissenschaft jetzt schon in der Lage, geeignet auf die Klimakrise reagieren zu können?
Also ich glaube auch, dass das ganz viel Wissen, was wir brauchen, da ist. Ich glaube, dass auch in weiten Bereichen eine Akzeptanz da ist. Ich würde Herrn Jung 100% zustimmen, dass nicht nur die Anreize, sondern die Angebote als solche stimmen müssen. Also da hapert es, wenn wir zum Beispiel an Mobilität denken. In Berlin haben wir einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr. Da gibt es nur ganz wenige, die wirklich das Auto nehmen müssten. Im ländlichen Raum, auch im Münsterland, ist das nicht anders, komme ich mit dem Auto deutlich besser klar als mit dem öffentlichen Nahverkehr. Den haben wir einfach weggespart. Und da müssen wir umdenken und da müssen wir Strukturen schaffen, die es den Leuten auch erlauben, nachhaltig zu leben. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich das Wichtigere, dass wir die richtigen Strukturen schaffen, damit die Leute die auch nutzen können.
Nun, einerseits muss dann der öffentliche Nahverkehr besser ausgebaut werden, die Bahn auch, wobei in die Bahn wird ja schon in der Tat investiert. Aber Nehmen wir mal das andere Thema, da wo dann vermeintlich dem Autofahrer die freie Fahrt genommen wird. Ich spreche Tempo 130 an, ein Thema, mit dem Sie sich, Herr Jung, ja auch sehr viel beschäftigt haben. Also es ist klar, dass einiges dafür spricht, auch in Deutschland, nicht nur in dem europäischen Ausland, Tempo 130 auf Autobahnen einzuführen. Warum lässt sich das in Deutschland nicht durchsetzen? Liegt es nur daran, dass das Verkehrsministerium immer fest in der Hand von CDU, CSU oder FDP ist?
Daran kann es ja nicht liegen, weil als wir eine rot-grüne Bundesregierung hatten, ist ja auch kein Tempolimit eingeführt worden. Das heißt, es ist offensichtlich ein Thema, das bei uns wahnsinnig umstritten ist, anders als in anderen Ländern. Das ist ja das Interessante, dass wir in Europa nah zusammenleben, aber die Sichtweise auf bestimmte Themen, Kernenergie ist ein anderes, das da zu nennen wäre, in auch nahe beieinander liegenden Themen völlig auseinanderfällt und es wird wahrscheinlich ein umstrittenes Thema auch bleiben. Ich will trotzdem noch mal zur Frage der Bahn zurückkommen. Ja, da wird viel Geld investiert, aber wir leben ja in Konstanz an der Grenze zur Schweiz und die Schweizer haben es hinbekommen, im Nahverkehr auch kleine Orte von früh bis spät anzufahren. Wir leben auf der Insel Reichenau. Früher so, dass wir über den See rüber geguckt haben. Irgendwann saß ich nachts am Schreibtisch und habe gesehen, da fuhr um 1 Uhr von Ermatingen, 2000 Einwohner, ein Zug nach Konstanz. Bei uns, viel größere Städte, da ist dann irgendwann um 22 Uhr, 23 Uhr Schluss. Die haben es hinbekommen im Nahverkehr, im Fernverkehr, im Güterverkehr. Und in diesem Fall können wir was von der Schweiz lernen. Und das müssen wir auch, weil nochmal, es braucht die attraktiven Angebote und dann steigen die Leute gerne um.
Mhm. Ja, man hat im Moment das Gefühl, dass in Deutschland wirklich jeden Tag irgendjemand protestiert. Also wenn es am Montag nicht die Bauern sind, dann sind es am Dienstag mindestens die Lokführer. Wenn wir jetzt ganz konkret die Bauernproteste ansprechen, Herr Jung, die ja auch zum Teil sehr emotional aufgeladen sind und man sich das genau anschaut, wogegen da demonstriert wird, sind es ja eben starke Umweltschutzauflagen. Also Auslöser der Proteste war die Subventionskürzung für den Agrardiesel. Wie kann da überhaupt ein konstruktiver Dialog für Akzeptanz von klimaschädlichen Subventionskürzungen stattfinden?
Ich will den Begriff in Frage stellen. Und das hat ja die Bauern auch aufgebracht. Begründet vielleicht die Emotion. Die Bauern sagen, um unsere Felder zu bestellen, alle wollen regionale Lebensmittel und in allen Reden werden die gepredigt, aber um die herzustellen, brauchen wir Traktoren und die fahren heute eben nur mit Diesel. Es gibt keine vernünftige, echte Alternative heute dazu. Die, die auf Ökolandwirtschaft umgestellt haben, die brauchen noch mehr Diesel, weil eine intensivere Pflege und Bewirtschaftung notwendig ist. Wenn aber die Produktion zurückgefahren wird, dann wird es ersetzt durch irgendwelche Produkte, die von weit her kommen, mit CO2-Ausstoß transportiert und ökologisch schlechter produziert. Und das haben die Bauern so wahrgenommen und haben so empfunden, dass da irgendwo über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde. Die, die dabei waren, wollten es danach gar nicht gewesen sein. Und das begründet sicherlich einen guten Teil auch der Emotionen, die da dabei waren, dass es friedlich sein muss. Übrigens, die Bauernverbände, ich habe es bei uns erlebt, haben sich ganz klar distanziert gegen Trittbrettfahrer, gegen Radikale, haben das auch vor ihren Veranstaltungen dort benannt, das ist klar.
Auch gegen Rechtspopulisten, die diese Proteste unterwandert haben.
Haben sich ganz klar distanziert, haben das auch in Interviews auf ihren Veranstaltungen getan. Die wollen nicht unterwandert werden, die wollen ihre Anliegen vorbringen.
Wie analysieren Sie, Frau Fuchs, die Proteste, jetzt zum Beispiel die Bauernproteste?
Ja, man muss sich zum einen natürlich angucken, wer ist da auf der Straße? Warum sind die da? Und da wir, Sie haben es ja angesprochen, wir sehen ja ganz viele Proteste aus ganz unterschiedlichen Ecken. Und ich glaube, da kommt auch eine Menge zusammen. Also wir sind auf der einen Seite gesellschaftlich in einer Situation, wo wir so ein bisschen alle das Gefühl haben, am Limit zu sein. Wir leben in einer Welt, wo wir von Krisen gleichzeitig bedroht sind von außen, was es auch Leben auch nicht einfacher macht. Und dann kommen diese Zumutungen, wo jemand sagt, so und das müssen wir aber jetzt ändern. Und diese Zumutungen sind mit Kosten verbunden. Und die Kosten, die erlebt man ja sehr klar und sehr direkt. Das erlaubt auf der einen Seite Populisten, das zu nutzen und zu instrumentalisieren. Und ich würde da gerne auch mal bei Gelegenheit mit Herrn Jung drüber reden, wie das in der Politik abläuft. Ich erlebe da solche Schlagabtäusche wie mehr als die Suche nach gemeinsamen guten Lösungen. Aber bei den Populisten sehen wir es halt ganz deutlich. Und was aber dabei untergeht, ist eigentlich mal die gegenteilige Frage zu stellen. Wir wissen, dass wir was verändern müssen. Und nicht zu verändern, wird diejenigen, die jetzt das Gefühl haben, belastet zu werden, noch viel stärker belasten in der Zukunft. Also nichts zu tun, ist sozusagen die unsozialste Politik, die wir machen können. Und das wird aber nicht so deutlich, das wird nicht so diskutiert.
Aber die Frage können wir ja wirklich direkt jetzt hier auch stellen. Also der Ton in der Politik jetzt auch rund um die Proteste und um diese schwierige Stimmung auch in der Gesellschaft insgesamt rund um die Krisen wird härter und man hat nicht das Gefühl, es wird gemeinsam nach einer nachhaltigen Lösung gesucht oder nach der besten Lösung für ein Problem. Wie sehen Sie das?
Ich bin der Meinung, dass wir das tun sollten, dass wir es auch noch mehr tun müssen und dass eine vertane Chance ist, dass es bisher nicht gelungen ist, einen Klimakonsens über die Grenzen von Regierung und Opposition hinweg zu erreichen. Das wäre schon in der letzten Legislaturperiode gut gewesen. Da gab es dann immerhin den Vermittlungsausschuss, wo dann alle ein Stück weit zusammenrücken mussten, wo wir ein Ergebnis dann hatten mit der Großen Koalition und den Grünen für etwa die CO2-Bepreisung und andere Dinge. Aber dass es nicht noch breiter war, war dort eine vertane Chance. Und jetzt haben wir ein gemeinsames Klimaziel. Das ist ja neu, seit die Ampel das Klimaziel Klimaneutralität 2045 der Großen Koalition übernommen hat, haben wir bei den Parteien Union, SPD, Grüne, FDP ein gemeinsames Ziel. Das ist ja schon mal von hohem Wert. Und auf Grundlage dieses Ziels, um es zu erreichen, müssen ja Generationenentscheidungen getroffen werden bei der Heizung, privaten Bereich, in der Industrie, beim klimaneutralen Umbau. Und da braucht es Verlässlichkeit. Es braucht mehr Verlässlichkeit als die Halbwertszeit einer Regierung. Und deshalb wäre es aus meiner Sicht richtig und notwendig, dass man Mehrheit nicht zu jeder einzelnen Regelung, aber zu den grundlegenden Instrumenten basierend auf diesem Ziel über die Grenzen von Regierung und Opposition hinweg sucht. In dieser Legislaturperiode gab es von der Regierung keinen Versuch, sage ich es nicht irgendwie als beleidigte Leberwurst, gute rechte Regierung mit ihrer eigenen Mehrheit nur die Dinge durchzusetzen. Da wird nicht der Kontakt, das Gespräch gesucht. Ich glaube aber, dass es eine, wie gesagt, vertane Chance ist.
Nun haben wir gerade über das Klimaschutzgesetz gesprochen, aber das war in der Tat eigentlich nicht hart genug. Also ich spreche jetzt den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts 2021 an, wo zum Beispiel Fridays for Future, DUH oder BUND und Greenpeace geklagt hatten gegen die Bundesregierung. Und da ging es natürlich eigentlich um die Schutzpflicht für die Bevölkerung vor den Gefahren des Klimawandels, die eben auch für zukünftige Generationen gilt. Wie muss man da nachsteuern, Herr Jung? Und dann die Fragen auch gerne an Frau Fuchs.
Diese Entscheidung war in der Tat natürlich auch verfassungsrechtlich eine neue Konstruktion, als erstmals die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen als Verpflichtung für konsequenten Klimaschutz angeführt wurden. Und das ist die nicht nur die verfassungsrechtliche, sondern auch die politische, die moralische, wenn man so will, Verpflichtung, die wir haben, heute überhaupt so Politik zu machen, dass es für heute gut ist, aber dass auch künftige Generationen gut leben können. Da wurden konkrete Dinge aufgegeben, die wurden umgesetzt, man ist darüber hinausgegangen, man hat ja in Reaktion darauf dann das Ziel Klimaneutralität 2045 gesetzlich festgeschrieben. Es war vom Bundesverfassungsgericht nicht verlangt worden, es war verlangt worden, dass man Stufen auch nach 2030 genauer beschreibt. Aber wir sind darüber hinausgegangen und haben damit das Urteil nicht nur ernst genommen, sondern haben damit schon auch ja gezeigt, dass man die dahinterstehende Verpflichtung, diesen Auftrag im Sinne künftiger Generationen zu handeln, ernst nimmt.
Ist dieser Auftrag ernst genug genommen worden, Frau Fuchs?
Er ist sicherlich sehr ernst genommen worden. Die Frage ist tatsächlich immer noch, ob es reicht. Und wenn wir bei dem Vorschlag anfangen, wo wir sagen, parteiübergreifend einen Konsens zu finden zu den Klimazielen, zu den benutzten Instrumenten, dann kann man aus politikwissenschaftlicher Sicht noch sagen, und bei diesem parteiübergreifenden Konsens, da brauchen wir auch eine Repräsentanz zukünftiger Generationen. Damit wird ja experimentiert in verschiedenen Ländern auf verschiedene Weisen, ob man jetzt eine Ombudsperson hat für zukünftige Generationen oder Gremien, die alle politischen Beschlüsse dagegen checken, was bedeutet das denn für zukünftige Generationen. Also darum würde ich die parteiübergreifende Konsensfindung noch erweitern wollen, dass wir die zukünftigen Generationen da auch mit ins Boot holen.
Welches Instrument würde sich da am besten eignen? Einen Bürgerinnenrat hatten wir ja schon, einen Klima-Bürgerinnenrat.
Bürgerräte sind aus meiner Sicht insofern notwendig, sinnvoll, weil sie zum einen dieses Hickhack der Parteipolitik, wenn wir diese parteiübergreifenden Konsens nicht hinkriegen, ein bisschen was dagegen setzen können, weil sie auch was dagegen setzen können, wer gerade tatsächlich besonders einflussreich ist in der Politik. Das sind ja auf der Seite der Wirtschaft eben die großen Akteure. Das habe ich mit meiner Forschung zu Konzernen gezeigt. Das sind auf der Seite der Bürger auch eher die Bessergestellten. Das zeigt die Forschung ja auch ganz klar. Und da kann man einen Bürgerinnenrat gut als Mittel dagegen setzen, um so ein bisschen das aufzubrechen, den Status quo zu überwinden. Muss aber gleichzeitig dabei sagen, dass so ein Bürgerinnenrat auch sehr voraussetzungsvoll ist, damit das funktioniert. Also dann müssen wir nämlich dafür sorgen, dass erstens der tatsächlich inklusiv ist in der Zusammensetzung, weil sonst sind es wieder die sowieso schon mehr zu sagen haben, die am Ende bestimmen. Das ist auf der Input-Seite sozusagen, und auf der Output-Seite müssen wir uns dann auch damit beschäftigen, was passiert denn damit, was der Bürgerinnenrat beschließt. Weil das ist bisher das große Problem. Wir haben Bürgerinnenräte überall, auf allen Ebenen, die diskutieren, die beschließen was und dann passiert damit nichts. Und das ist dann die nächste Frage, wie integrieren wir denn das, was Bürgerinnenräte kreieren, produzieren, in die repräsentative Demokratie?
Die Frage geben wir doch direkt mal weiter an Herrn Jung. Also zum Beispiel beim Bürgerrat Klima in Deutschland wurden wirklich ja gute Prioritäten gesetzt. Zum Beispiel Punkt 2 habe ich mir mal aufgeschrieben. Der Klimaschutz dient dem Allgemeinwohl und hat Priorität vor Einzelinteressen. Ist das wirklich schon so durchgesetzt hier in Deutschland?
Na, ich schließe vielleicht an meine letzte Bemerkung an. Man hat damals Klimaschutzgesetz nachgeschafft, aber natürlich braucht man, um die Ziele umzusetzen, braucht man stärkere Maßnahmen, müssen wir in allen Bereichen, Sektoren mit Maßnahmen konkret vorankommen. Und Stand jetzt haben wir es noch nicht erreicht, dass wir befriedigend die Ziele erreichen, Klimalücken verhindernd die Dinge umsetzen. Das heißt, es muss noch besser werden. Die Frage ist, wie gehen wir vor? Und wir, glaube ich, müssen den Anspruch formulieren, natürlich im Sinne der künftigen Generationen, aber auch mit dem globalen Denken. Klimaschutz ist eine globale Frage. Und da müssen wir uns einordnen. Klaus Töpfer hat immer gesagt, was wir hier machen, muss weltfähig sein. Was wir hier machen, da müssen andere draufschauen und sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, das ist eine Technologie, die können wir gemeinsam umsetzen, die können wir wie Photovoltaik vielleicht bei uns noch besser umsetzen als Deutschland, die viel investiert haben, um das zu entwickeln. Das muss unser Maßstab sein. Das hat dann auch viel mit Akzeptanz zu tun. Wenn die Menschen draufschauen und sehen, die setzen was um, aber die Akzeptanz bröckelt, weil vielleicht Wertschöpfung zurückgeht, weil Mobilität in Frage gestellt wird, dann haben wir nicht nur bei uns, sondern auch was die Ausstrahlungswirkung angeht, ein Problem. Und deshalb muss man das immer mit und zusammen denken.
Vielleicht können Sie mal konkrete Beispiele nennen. Gehen wir zurück in die Industrie, also Dekarbonisierung der Industrie. Welche Maßnahmen müssen da ergriffen werden? Also Sie sprechen von Regulierung, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und Anreizen wahrscheinlich. Also ein Anreizsystem, das mit Regularien vielleicht auch in Verbindung steht.
Also zunächst mal ist wichtig das Verständnis, dass wir Klimaneutralität mit der Industrie erreichen wollen. Wenn andere draufschauen und sagen, Deutschland, die werden jetzt klimaneutral, aber die Industrie wandert ab, dann sind wir bestimmt nicht ein Beispiel, wo andere sagen, Mensch, toll, wie die es machen. Also machen wir es auch. Und dann ist die Frage, wie erreichen wir das? Da gibt es nicht die eine Antwort. Aus meiner Sicht ist die CO2-Bepreisung dort ein wichtiges Leitinstrument. Die haben wir ja im Bereich Industrie und Energie auf europäischer Ebene. Und die bringt dort den Beleg, dass damit Ziele gut erreicht werden. Man muss sie sicherlich flankieren, jetzt etwa der Umbau zu einer Wasserstoffwirtschaft. Da muss CO2-Bepreisung andererseits flankiert werden durch konkrete Maßnahmen, weil am Anfang Investitionen und Betrieb teurer sind, wie wenn man einfach konventionell weitermachen würde. Und deshalb braucht es da auch Förderung, wie zum Beispiel die Differenzverträge, die jetzt gerade diskutiert werden, wo wir im Grundsatz auch wir das für ein geeignetes Instrument halten. Wie immer, es geht dann um die Umsetzung. Und darüber darf dann, das wollte ich vorher noch einwerfen, darüber darf dann auch politisch gestritten werden. Ich hatte ein bisschen Störgefühl bei dem Thema parteipolitisches Hickhack. Ich weiß schon, was Sie meinen. Es ist, wenn es verhärtet ist und nur quasi gegeneinander geht oder gar polemisch wird, dann ist es nicht hilfreich. Aber wir brauchen natürlich Streit. Und Streit wird auch über Parteien ausgetragen und der kann produktiv sein. Heiner Geißler hat immer gesagt, wir brauchen Streit, nicht zwischen Personen, sondern in der Sache, nur das bringt uns voran. Und das ist dann unsere Aufgabe in einer repräsentativen Demokratie, die ergänzt werden kann und ergänzt werden muss durch Elemente der Bürgerbeteiligung. Aber ich habe nach wie vor ein Zutrauen in die repräsentative Demokratie. Es war ja eingangs Ihre Frage, kann Demokratie Nachhaltigkeit? Da fiel mir einmal ein, der Satz von Winston Churchill, Demokratie ist unter allen schlechten Staatsformen die beste. Und ganz sicher können es also die Autokraten nicht besser. Das kann man ja in vielen Beispielen in der Welt sehen. Dass wir aber in Demokratien immer umzugehen haben mit der Versuchung, dass es sein könnte, dass man mindestens genauso in die nächste Wahl wie in die nächste Generation denkt, ist wahr. Und dass sichere Folgen und Schäden, die später eintreten könnten, oft nicht so präsent ist wie etwas, was als Zumutung heute empfunden wird, um genau das zu verhindern, ist auch wahr. Und deshalb sind wir, glaube ich, in der Demokratie in besonderer Weise darauf angewiesen, die Dinge so umzusetzen, dass sie eben breite Akzeptanz finden und man über eine Dauer von über 20 Jahren auch Mehrheiten, nicht im Sinn von parteipolitischen Mehrheiten, sondern Mehrheiten für ein Projekt sichern kann.
Aber Frau Fuchs, ist man dann in einer Demokratie nicht in der Schlussfolgerung auch verpflichtet dazu, einen konstruktiven Dialog über Parteigrenzen hinaus zu wahren und vielleicht Polemik dann wegzulassen?
Idealistischerweise ja. Also würden wir uns ja alle wünschen von unseren Politikern. Aber tatsächlich, ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, wenn ich über das parteipolitische Hickhack schimpfe, dann meine ich nicht den konstruktiven Streit. Dann meine ich nicht den Streit, wo es wirklich um die Sache geht und wo man am Ende aber auch guckt, kann es denn Kompromisse geben? Und wie können die aussehen? Man sieht das jetzt nicht, weil wir im Podcast sind, aber wir sind ja beide nicht so ganz faltenfrei. Wir sind ja keine Teenies mehr. Ne?
Och, ich finde, Sie sind beide sehr falten. Also Teenies sind Sie nicht. Also mit Teenies würde ich mich jetzt über ein anderes Thema unterhalten.
Aber ich erlebe schon, dass die Politik, dass der politische Diskurs sich verändert hat in dieser Hinsicht. Dass die Bereitschaft nach diesen gemeinsamen Kompromissen zu suchen und zur Sache zu reden abgenommen hat. Und aus meiner Sicht hat das auch viel mit der mediatisierten Politik zu tun, wo man mit krassen Aussagen viel Reichweite bekommt. Da würde ich mir mehr konstruktiven Dialog wünschen. Und das geht vielleicht eben wirklich, wie Sie sagen, besser, wenn es nicht die Frage ist, Regierung versus Opposition, sondern wenn man sich zusammen hinsetzt und sagt, wie kommen wir voran.
Sie sprechen jetzt gerade auch etwas an, was man ja insgesamt nicht nur in der Politik merkt, also durch die Proteste der letzten Generation, angefangen mit den Protesten der Fridays for Future Bewegung, die ja wirklich viel in Bewegung gesetzt haben, würde ich sagen, auch sogar für eine Akzeptanz und ein Bewusstsein in der Bevölkerung gesorgt haben für Klimaschutz, dann eben letzte Generation, Extinction Rebellion, andere, hat man das Gefühl, dass es eine Polemik gibt gegenüber allen, die sich irgendwie für Klimaschutz einsetzen. Und respektive die Grünen, also dass das sozusagen jetzt so ein Feindbild geworden ist. Alle, die irgendwie Klimaschutz sich auf die Fahnen schreiben.
Also das ist nicht meine Wahrnehmung. Und um es deutlich zu sagen, auch wir schreiben uns Klimaschutz auf die Fahnen. Wir sind übrigens auch heftig kritisiert worden in der Klimapolitik und sicher manchmal zu Recht, aber oft auch total überzogen. Populistisch mag man vielleicht sagen, aber gesagt, 16 Jahre lang wurde nichts gemacht. Jetzt sage ich, ja, man hätte manche Dinge konsequenter machen können, aber andere Dinge wurden auch gut vorangebracht. Auch das war überzogen, ja, muss man dann ertragen. Die haben jetzt da vieles in einen Topf geworfen, da würde ich einen klaren Unterschied machen wollen. Wer mit Argumenten und wer auch zugespitzt und von mir aus auch manchmal mit Dampf und Emotionen ein Thema vorantreibt, aber das demokratisch macht, das ist total okay. Und wenn es kritisch ist und wenn es auch einen selber trifft, wer Politik macht, der muss mit sowas umgehen. Die Linie würde ich aber dort ziehen, wo man zu Mitteln greift, die eben nicht rechtsstaatlich sind. Wir haben doch das Glück, in einer Demokratie zu leben, wo man sich engagieren kann, wo man demonstrieren kann, wo man in eine Partei gehen kann. Und wenn einem alle nicht passen, kann man eine eigene gründen. Wir haben das Glück, wir haben alle Möglichkeiten in unserer Demokratie. Und da muss man nicht Regeln brechen, um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen. Und in der Regel erreicht man auch genau das genaue Gegenteil.
Sie haben total recht, dass man das nicht alles in einen Topf werfen darf. Dennoch würde ich gerne ansprechen, heute ist gerade der Atlas der Zivilgesellschaft vom Brot für die Welt herausgekommen. Der basiert auf Studien von Civicus, dem Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement. Sogar Deutschland wird eben kein freiheitlicher Umgang zum Beispiel mit Klimaaktivistinnen bescheinigt, weil eben diese unverhältnismäßig unter Druck stehen. Zum Beispiel wird Präventivhaft genannt als menschenrechtlich umstritten. Inwieweit ist es nicht auch wirklich bedenklich, dass zum Beispiel in diesem Fall Freiheitsrechte von Klimaaktivistinnen da eingeschränkt werden?
Also ich kenne den Bericht noch nicht. Ich schaue mir den gerne an, aber ich bin überzeugt, wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, dass man bei uns Freiheitsrechte ausüben kann, die Grenzen überschreiten. Da gibt es rechtsstaatliche Verfahren. Ich meine, das darf man und muss man bei uns so sagen und darf man in Anspruch nehmen. Ich gucke mir den Bericht an, aber ich halte diese Sichtweise, da stehen Menschen, weil sie sich für ein Thema engagieren und gerne leidenschaftlich engagieren, unter Druck. Das ist nicht meine Wahrnehmung.
Was ist so Ihre Analyse davon, Frau Fuchs? Haben Sie das Gefühl, dass man sozusagen bürgerschaftliches Engagement in jeder Form freiheitlicher ausüben kann in Deutschland?
Also tatsächlich ist meine Wahrnehmung ein bisschen anders als die von Herrn Jung. Ich hatte auch das Gefühl, dass ein Teil der Aktionen von und die sind wirklich auch selbst das, was Last Generation oder so macht, das sind sehr unterschiedliche Sachen. Selbst das kann man nicht alles in einen Topf werfen. Dass aber die Klimaaktivisten, dass man auch anders damit hätte umgehen können. Man muss ja sehen, die sind also 2019, als Fridays for Future auf die Straße gegangen ist im großen Maße, die sind gegangen, gesangen ganz, ganz viele junge Leute und haben die legitimen, legalen Mittel des Protestes genutzt und haben dann irgendwann 21, 22 gesehen, tut sich nichts oder tut sich nicht genug. Ja, und daraus sind ja diese radikaleren Proteste entstanden. Und da muss man sich auch fragen, inwieweit sind wir als Gesellschaft dafür verantwortlich, dass das Gefühl entsteht, die Proteste bringen ja nichts. Wenn wir zurückdenken, Friedensmärsche, und Ähnliches. Da gab es doch unter den jungen Leuten das Gefühl, wir können protestieren und wir können was bewegen. Und das Gefühl, also es ist mein Eindruck, dass die jungen Leute, die sich bei Fridays for Future engagiert haben, viele von denen das Gefühl haben, es bringt überhaupt nichts mehr.
Dass eine Forderung, die man erhebt, sich nicht gleich durchsetzt, kann nicht Rechtfertigung für Radikalisierung sein. Wir leben in einer Demokratie und jeder, der dann Punkt hat, der muss für Mehrheiten, der muss für gesellschaftliche, politische Mehrheiten kämpfen. Und ich habe im Übrigen auch nicht die Wahrnehmung, dass das ist dann oft so gesagt worden von Fridays for Future. Es war nicht nur Fridays for Future, da gab es ganze breite Bewegungen über die Generation hinweg, die Kirchen. Bei uns gab es Minis for Future, also die Ministranten, die sich für Klimaschutz eingesetzt haben. Es gab ganz die breite Erwartung, da muss mehr passieren. Es ist ja mehr passiert. Wir hatten es vorher gesagt, das Klimaschutzgesetz ist nachgeschärft, ist überhaupt mal gekommen, dann nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nachgeschärft worden. Dann sind andere Maßnahmen gemacht worden, dass es immer noch weitergehen kann und wir nicht so weit sind, dass man sagen kann, ist alles perfekt, ist leider so. Aber das kann nicht Rechtfertigung für Radikalisierung sein.
Frau Fuchs, was würden Sie sagen, muss sich da auch ändern, um in der Tat die Klimaziele, die im Klimaschutzgesetz stehen, zu erreichen? Weil im Moment sieht es so aus, als könnten wir es nicht unbedingt erreichen in der uns noch verbleibenden Zeit.
Da würde ich einen Schritt zurückgehen. Doch nochmal ein Klimabürgerinnenrat, wo das auch ganz konkret aufgezeigt wird und entsprechend die Bürgerinnen auch die Wahl haben zwischen möglichen Wegen. Dann aber eben mit der Integration eines Systems, wie die Ergebnisse eines solchen Bürgerinnenrats dann zumindest zum Teil in die Umsetzung kommen, damit sie was bewirken.
Herr Jung, wie könnte man denn Ideen und Vorschläge von einem Bürgerinnenrat in die Politik übertragen?
Ich bin von diesem Weg nicht ganz überzeugt, weil wenn zufällig ausgewählte Bürger sich mit einer Sache intensiv befassen, dann zu Ergebnissen kommen und Vorschläge machen und dann feststellen, dass die Vorschläge möglicherweise eben doch nicht umgesetzt werden. Dann ist ja das Risiko, dass der Frust danach größer ist als zuvor. Und deshalb können sicherlich Instrumente, die Politik beraten, und wir müssen Wege finden, Bürgerbeteiligung gut zu organisieren. Am Ende kommt man nicht umhin an den demokratischen Entscheidungsprozessen. Und da sind wir dann wieder aufgerufen, natürlich intensiv Dinge zu kommunizieren, vorzubereiten. Ich habe es etwa im letzten Jahr so gemacht, dass ich zur Wärmewende viele Bürgerdialoge in meinem Wahlkreis gemacht habe, wo man einfach dargestellt hat, was bedeutet das für uns, wo man Fragen mitgenommen hat, versucht hat zu beantworten, wie sehen wir es, was würden wir anders machen. Und das ist das Entscheidende. Kann und muss ergänzt werden mit Instrumenten der Bürgerbeteiligung. Ich meine, das ist und bleibt der entscheidende Weg.
Also das heißt, auf regionaler Ebene Bürgerbeteiligung und auch wirklich sich anhören, was sind die Themen und was sind die Bedenken und vielleicht auch Wünsche von BürgerInnen?
Das ist die ureigene Aufgabe jedes politisch Verantwortlichen, nicht im stillen Kämmerlein Dinge auszudenken und ohne zu kommunizieren quasi überzustülpen, sondern schon in der Entwicklung von Vorschlägen, von Konzepten intensiv das Gespräch mit Experten zu führen, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern zu führen, so dann auch nachzujustieren, Dinge aufzunehmen, vielleicht nachzubessern, weiterzuentwickeln. Das ist für mich das macht Politik aus.
Was wäre denn dann vielleicht sogar der konkrete Wunsch an Frau Fuchs? Also ich höre so ein bisschen raus, dass Sie lieber wünschen, dass die Wissenschaft eben diese BürgerInnenbefragung macht und Akzeptanzbefragung macht und dann vielleicht eine direkte Beratung der Politik passieren kann?
Ich will mich gar nicht in die Position versetzen, Wünsche zu formulieren, aber das findet ja auch schon statt, dass Ihr Institut und andere in vielfacher Weise Expertise zur Verfügung stellt, die wir im Bundestag in Anhörungen dann zum Beispiel einholen. Bevor Gesetze beschlossen werden, finden Expertenanhörungen statt, liest man wissenschaftliche Untersuchungen, führt das Gespräch natürlich mit Bürgerinnen und Bürgern. Insofern wäre das mein Wunsch, aber mich würde Ihre Erwartung interessieren. Was ist Ihre Erwartung an die Politik? Was meinen Sie, was kann man, muss man noch besser machen?
Ich glaube, dass die Politik ein breiteres Bild der Möglichkeiten und auch der Implikationen unterschiedlicher Möglichkeiten noch darstellen muss. Also nicht nur die Kosten, die ein Gesetz jetzt gerade verursacht, sondern was eben auch gerade die Kosten von Nichthandeln müssen klar werden. Damit die Bürger nicht nur eine Reaktion haben und sagen, nee, das will ich nicht, sondern damit sie auch sagen können, also das nicht so, aber so. Denn dann sind wir doch dabei, was idealerweise die Demokratie ist, nämlich dass die Bürger tatsächlich sich beteiligen, sich einbringen. Und da geht es nicht darum, nur die Akzeptanz der Bürger abzuholen zu einem bestimmten Vorschlag, sondern die Werte, die Wünsche der Bürgerinnen mitzunehmen, im Dialog mit den Bürgerinnen zu sein, wie Sie gesagt haben, um dann gemeinsam die Zukunft gestalten zu können. Weil ich glaube, dann gehen die Bürger auch mit, wenn sie das Gefühl haben, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
Aber vielleicht nicht alle Bürger und BürgerInnen gehen mit und haben dann in der Tat, wie Sie das auch erwähnt haben, Herr Jung, totalen Frust, wenn sie eben sich nicht dort vertreten fühlen in der Umsetzung in der Politik. Und dann kommt es wieder zu so einer Spaltung, von der ja jetzt doch viel gesprochen wird. Also wie kann man verhindern, dass es irgendwie zu einer Spaltung dann einfach kommt? Also wenn doch Menschen sich übergangen fühlen.
Also sie können ja auf zweierlei Weise übergangen sein. Ne? Das ist das, was ich vorhin sagte. Die Frage ist, holt man sie überhaupt erstmal an den Tisch oder vergisst man, dass sie da sind? Da muss man darauf achten, dass man wirklich alle anspricht. Das ist was wir machen müssen, weil sonst haben wir die Spaltung oder vertiefen die Spaltung, die wir da zum Teil schon haben. Und das andere ist das, was Herr Jung eben ja ganz richtig gesagt hat. Wenn ich Bürger beteilige, und sie am Ende das Gefühl haben, mit dem, was sie da erarbeitet haben, passiert überhaupt nichts. Ja, aus guten oder aus schlechten Gründen. Das führt zu Frust. Das macht alles schlimmer. Dann lieber keine Beteiligung. Und insofern muss man sich dann eben doch überlegen, aber wie können wir sicherstellen, dass es Einfluss hat? Und Einfluss heißt nicht, dass die Bürger entscheiden das heute und das muss jetzt die Regierung umsetzen, ne? Weil dann würden wir ja die repräsentative Demokratie aushebeln. Das wollen wir auch nicht. Aber es muss eine institutionalisierte Form geben, wo sich die Regierung, wo sich der Bundestag, der Bundesrat mit den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung wirklich ernsthaft auseinandersetzen müssen und so ernsthaft, dass die daran beteiligt waren, dann auch verstehen, wenn etwas davon nicht umgesetzt wird, warum das nicht umgesetzt wird und wie es stattdessen gemacht wird.
Vielleicht kann man auch nochmal die Schwierigkeit, die in der Politik dann ja auch immer steckt, ansprechen, Herr Jung. In dem Moment, wo es um Verzicht geht, ist es ja schwierig zu kommunizieren und zu vermeiden, dass Frust entsteht. Also das hat ja einfach so die letzte Zeit gezeigt. Wieder Gebäudeenergiegesetz, wo drauf eingehämmert wurde. Wo muss man da nachsteuern, damit es auch gerecht zugeht?
Mit guten Vorschlägen. Also beim Gebäudeenergiegesetz war der Kern nicht Verzicht, sondern der Kern war, dass bei den Menschen der Eindruck entstanden war, da wird was von mir verlangt, das kann ich gar nicht bringen, weil es technisch nicht geht oder weil es finanziell nicht geht. Zitiere ich mal meinen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der gesagt hat, man kann die Leute nicht zu was verpflichten, was sie nicht machen können. Ein einfacher Satz, der aber zutreffend war. Und deshalb gab es ja da auch Bewegung, nicht so, dass wir im Ergebnis dieses Gesetzes richtig finden, wir halten es immer noch für einen falschen Ansatz, aber trotzdem hat diese Diskussion ja im Vergleich von dem, was am Anfang auf dem Tisch lag und im Vergleich zu dem, was am Ende beschlossen wurde, da wurden ja Dinge nachgebessert, wurden Dinge verändert. Ich mache ein anderes Beispiel, weil Sie sagen Verzicht, wir haben in Baden-Württemberg gerade ein Volksbegehren zur Durchsetzung der Flächenschonung. Weil wir auf allen Ebenen seit Jahr und Tag Ziele haben zur Flächenschonung, die nicht erreicht wurden. Und da ist es sicherlich jetzt nicht einfach für die, die dafür werben, es umzusetzen, wenn wir in einer Zeit sind, wo klar ist, wir brauchen Flächen für die Energiewende, wir brauchen Flächen für Flüchtlingsunterkunft, wir brauchen Fläche für Entwicklung. Und hier dann einen Weg zu finden, ist enorm schwierig, aber ich nehme wahr, dass der Landtag muss sich dann befassen bei einer bestimmten Anzahl von Unterschriften, dass trotzdem dadurch was in Bewegung kommt. Bienenvolksbegehren, auch in Baden-Württemberg. Das, was auf dem Tisch lag, hätte am Bodensee dazu geführt, dass Bio-Obstbau am Bodensee nicht mehr hätte stattfinden können. Die Biobauern haben das beschrieben, wenn wir null Pflanzenschutzmittel verwenden dürfen, gibt es kein Bio-Obst mehr vom Bodensee. Mit der vorher auch schon genannten Folge, dann wäre das Obst von Italien oder Spanien bestimmt nicht besser produziert gekommen. Aber es ist eine Diskussion in Gang gekommen. Und bei uns war es dann so, dass an einen Tisch gekommen sind die Landwirte und Obstbauern der BUND und NABU, Stadt und Kreis, und man gemeinsam Verständnis entwickelt hat. Die einen gesagt haben, okay, wir wollen ja Obst vom Bodensee, wir kaufen gerne in eurem Hofladen ein. Und die anderen gesagt haben, wir wollen ja Schritt für Schritt Pflanzenschutzmittel reduzieren. Und dann hat man sich gemeinsam auf genau einen solchen Weg verständigt und hat ein gesellschaftliches Bündnis eigentlich gegründet. Und in allen Diskussionen, die es dann im Land gab, die es im Bund gab, ist es gelungen, diesen Wert solcher gesellschaftlichen Bündnisse zu akzeptieren. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, dass durch Bürgerengagement und die Instrumente der Bürgerbeteiligung eine Diskussion in Gang gebracht worden ist, die dann produktiv gewendet werden könnte.
Ich würde gerne nochmal zu dem Aspekt des Verzichts zurückkommen. Das hat auch was damit zu tun, wie ich wirklich über die Politik rede. Ne? Ist das ein Gesetz, was mich jetzt zum Verzicht zwingt? Man muss aber auch gleichzeitig immer sagen, wo geht's denn hin? Was ist denn das positive Zukunftsbild? Und wo können wir uns denn drauf einigen? Was wollen wir alle? Und da eben auch gleichzeitig sagen, okay, und wenn wir das jetzt nicht tun, dann ist das aber auch so nicht möglich. Und wir wissen ja, was mit dem Klimawandel einhergeht, Ahrtal und Ähnliches. Und wenn das mehr und mehr wird, dann betrifft das auch immer mehr Menschen. Das sind eben diese ungewissen Kosten, die kann man jetzt noch ignorieren, aber die sind da und die müssen daneben gestellt werden, wenn wir sagen, okay, wir müssen uns jetzt was zumuten, aber damit wollen wir erreichen, dass wir in Zukunft weiterhin alle hier gut leben können.
Muss vielleicht der Begriff des Verzichts mit dem Begriff Suffizienz ersetzt werden? Also, dass man eben eher den Mehrwert von Veränderungen auch kommuniziert?
Ich rede da gern vom guten Leben. Also, dass wir darüber reden müssen, was verstehen wir denn unter einem guten Leben? Und dann müssen wir uns fragen, was brauchen wir dafür? Was sind wirklich die Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen? Dann sind wir eigentlich bei Fragen von Genügsamkeit und Suffizienz. Und dass wir das unterscheiden müssen von Wünschen. Wünsche sind unendlich, haben wir alle. Und da müssen wir uns aber fragen, brauchen wir das alles wirklich, wenn es darum geht, dass wir damit die Chance auf ein gutes Leben riskieren?
Mhm. Herr Jung, gehen Sie da mit?
Ich finde, Verzicht als politisches Konzept ist in aller Regel nicht überzeugend. Ich gehe aber mit bei dem Punkt gutes Leben ohnehin. Wer kann was gegen gutes Leben haben? Ich darf nochmal den Klaus Töpfer zitieren, der sagt, es gibt auch ein Genug, was sehr konservativ ist. Konservativ ist nichts Schlechtes, wir hatten es vorher in einem anderen Zusammenhang verwendet, aber ich vermute nicht so gemeint. Das was, ja, auch, ist Ausdruck auch von einer christlichen Werthaltung, aber was als politische Forderung dann missverstanden werden kann oder bewusst missverstanden wird. Und deshalb finde ich, das politische Konzept dahinter ist doch das der nachhaltigen Entwicklung. Damit kommen wir zurück zu unserem Beginn der Diskussion. Also Entwicklung, Schrumpfung ist kein politisches Konzept. Das hatten wir bei Corona mit der Folge, dass wir viel öffentliche Mittel in die Hand nehmen mussten, die viele Jahre künftige Generationen zurückbezahlt. Kann kein politisches Konzept sein. Aber alleine Wachstum ungezügelt auch nicht, das führt immer zum Knall und die Antwort darauf ist ja eben nachhaltige Entwicklung. Und da finde ich, das ist nun unbedingt Aufgabe von Politik und Gesellschaft, das umzusetzen und da müssen wir noch besser werden. Wir haben so viele Strukturen, Institutionen entwickelt, der Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung, den Parlamentarischen Beirat, den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht. Aber es ist immer noch nicht gelungen, das wirklich zu dem Maßstab zur Bewertung von Politik zu machen. Dabei ist es doch eigentlich der Maßstab, schauen unsere Kinder und Enkel mal heute auf uns drauf und sagen, die haben es gut gemacht. Aber Maßstab für Bewertung von Politik bleiben andere Dinge. Und deshalb meine ich, das ist wirklich eine Aufgabe, eine Daueraufgabe, das noch viel mehr ins öffentliche Bewusstsein, in das Herz parlamentarische Debatten, in die Kernzeiten des Bundestages zu bringen. Mhm.
Noch eine letzte Frage in Richtung Gefahren, wenn wir eben diese Aushandlungsprozesse zulassen und diskutieren darüber, diese nachhaltigen Strategien, Frau Fuchs. Also Rechtspopulisten stoßen genau eben an diese Stelle, weil sie sehen, die Komplexität und die ganzen Krisen und diese Stimmung überfordert alle, uns alle, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und Zivilbevölkerung. Wie stark ist die Gefahr, dass eben das ausgenutzt wird? Also vielleicht auch so ein Freiraum, so ein Diskursfreiraum.
Die Herausforderung ist, diesen Diskursraum so zu gestalten, dass man tatsächlich über diese Gruppen hinweg miteinander ins Gespräch kommt. Weil ansonsten passiert genau das. Also es wird ausgenutzt und es wird polarisiert. Und das ist nicht einfach, die Gruppen miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir sind alle viel mehr separiert, als wir das waren. Wir sind, glaube ich, nicht so separiert, wie das zum Teil suggeriert wird, dass wir nur noch alle in unseren eigenen Bubbles leben. Aber tatsächlich sind die Räume, wo wir uns treffen, geringer geworden. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Auftrag für uns alle ist, die wir die Demokratie stärken wollen, die wir die Demokratie erhalten wollen, in diese Räume zu investieren und dafür zu sorgen, dass wir alle miteinander im Gespräch bleiben und dann auch diese schwierigen Fragen miteinander besprechen können.
Herr Jung, als Abschluss, worin wollen Sie für die Zukunft investieren, um Nachhaltigkeit in der Demokratie umzusetzen?
Im gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ist die Grundlage dafür. Und wir erleben ja in der Tat eine Zeit, wo uns viele Krisen noch in den Klamotten hängen. Wir hatten vorher das Thema Bauernproteste, als in Konstanz die Kundgebung war. Und da gab es für alle, die da gesprochen haben, neben Beifall auch Pfiffe. Und ich kam runter, waren die ersten fünf, die mit mir sprechen wollten. Denen ging es gar nicht ums Tanken, denen ging es ums Impfen. Und wir haben die Corona-Pandemie, das ist nicht lange her. Wir erleben Krisen in Europa und das hängt uns in den Klamotten. Und wir erleben in den sozialen Netzwerken natürlich eine Zuspitzung und Polarisierung. Und deshalb droht Gesellschaft auseinander zu driften. Und da müssen wir darin investieren, in den Zusammenhalt, denen entgegentreten, die Öl ins Feuer gießen. Und streiten, habe ich vorher gesagt, aber demokratisch streiten und zusammenkommen.
Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, was auch ein paar Fragen und Aufträge für die Zukunft hier in den Raum gestellt hat.
Vielen Dank, Professor Dr. Doris Fuchs, Direktorin am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam. Und vielen Dank, Andreas Jung, Klima- und energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank.
In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen zum Podcast. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie diesen ausfüllen. Und wir freuen uns auch, wenn Sie die weiteren Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch hören. Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, kurz RIFS, an Sébastien Vanier, an Christina Camier, an das Team von Factory Viscom des Bundesforschungsministeriums und an das Centre Marc Bloch, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Mein Name ist Julia Fissmann. Schön, dass Sie zugehört haben und mitgedacht haben.